Wir haben den Predigtext schon einmal gehört. Ich möchte ihn nochmal lesen. Aus dem genannten Grund, dass man beim zweiten Hören oft Sachen nochmal ganz neu hört. Aus Johannes 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen. In denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Ich möchte 2 Gedanken zu diesem Text sagen, 2 Fragen. Die erste, die einem auffällt, wenn man den Text nicht nur oberflächlich liest, die Frage Jesu: Willst du gesund werden? Und die zweite Frage, die bezieht sich dann auf den zweiten Teil des Textes: Darfst du dein Bett tragen am Sabbat? Der erste Gedanke: Willst du? 38 Jahre liegt der Mann krank da und kann sich selbst nicht helfen. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man diese Frage Jesu auch als Hohn auffassen. Ist es nicht selbstverständlich, dass der Mann gesund werden möchte? Warum fragt ihn Jesus das? Warum fragt Jesus: Willst du gesund werden? Ich denke, Jesus fragt das, weil es eine sehr entscheidende Frage ist. Gesund werden würde bedeuten, dass sich vieles in seinem Leben verändern würde. Er würde ein völlig neues Leben beginnen müssen. Ein Leben müsste er meistern. Er müsste neu geduldig lernen. Er müsste auf neue Art für sich selbst sorgen, müsste arbeiten. Er müsste Verantwortung in ganz neuen Bereichen für sein eigenes Leben übernehmen. Alles Dinge, die für einen gesunden Menschen recht normal sind, aber nicht für einen, der 38 Jahre krank gelegen hat. Willst du gesund werden? Diese Frage bedeutet: Willst du das wagen, diese Veränderung? Willst du dich darauf einlassen? Willst du das, was dir vertraut ist, woran du gewöhnt bist, willst du das aufgeben? Krank sein kann ja auch manchmal Vorteile haben. Die anderen schenken mir mehr Aufmerksamkeit. Oder andere tun Dinge für mich an meiner Stelle. Ich bin von Verantwortung befreit, jedenfalls von mancher Verantwortung. Und mit Kranksein kann ich sogar eine gewisse Macht ausüben. Ich kann Menschen abhängig machen, an mich binden durch meine Bedürftigkeit. Die Frage Jesu, ob dieser Mann gesund werden will, bedeutet auch, ob er diese Annehmlichkeiten, diese Vorteile, die eine Krankheit auch haben kann, bereit ist loszulassen. Ob er bereit ist, darauf zu verzichten, auch wenn er meint, vielleicht einen Anspruch darauf zu haben. Einseitig auf Kosten anderer zu leben, kann immer nur eine Ausnahme sein. Eine Ausnahme für eine begrenzte Zeit. Das Normale des menschlichen Lebens ist die Eigenständigkeit und das beiderseitige Empfangen und Geben. Dieser Mann hat 38 Jahre ein sehr eingeschränktes Leben gelebt. Ein Leben, das so zutiefst der guten Schöpfung Gottes widersprach. Und ich habe mir gedacht, das trifft doch nicht nur auf kranke Menschen zu, die so wie dieser Mann behindert sind, so körperlich versehrt sind. Auf unserer Sommerfreizeit in Ungarn war eine Studentin dabei, die zwar körperlich völlig gesund war, aber in ihrer Seele derart verletzt, immer und immer wieder, über Jahre hin, dass sie von sich selbst sagte, ich kann keinem Menschen mehr vertrauen. Und sie hat dort auf der Freizeit das erste Mal jemand anderes über ihr Leben erzählt. Sie hat das erste Mal über ihre Lebensgeschichte gesprochen. Und da sind ganz viele Menschen, die an ihr schuldig geworden sind. Und es scheint auch verständlich und nachvollziehbar, dass sie diesen Menschen gegenüber eine Art Rachegedanken hat. Dass sie den Wunsch hat, dass ihnen das irgendwie heimgezahlt wird. Den Eltern, die sie permanent überfordert haben und deren Aufgaben sie übernehmen musste, weil die Eltern das nicht mehr getan haben. Oder Rachegedanken dem Vater gegenüber, der seine Familie mit 5 Kindern mit finanziellen Schwierigkeiten im Stich gelassen hat und sich aus dem Staub gemacht hat. Oder den Mitschülern gegenüber, die sie über Jahre hin schikaniert haben. Oder auch einem Mann gegenüber, der sich an ihr vergangen hat. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen und auch viele Christen, die ein sehr eingeschränktes Leben leben, weil Verletzungen und Bitterkeit oder auch Schuld ihr Leben über Jahre hinweg geprägt haben. Und die Hoffnung, dass diese Nöte, dass diese Probleme gelöst werden könnten, die sinkt ja mit jeder neuen Verletzung, mit jeder neuen Enttäuschung. Ohne fremde Hilfe kommen solche Menschen in der Regel nicht aus diesen Nöten heraus. Allein werden sie damit nicht fertig. Und das Tragische ist dann, gerade in solchen Situationen, die Erfahrung oder das Empfinden, was auch dieser Mann hier äußert, ich habe keinen Menschen. Ich brauche Hilfe von anderen und es ist keiner da. Ich habe keinen Menschen, das mag manchmal auch eine Entschuldigung sein, eine Ausflucht vor den notwendigen eigenen Schritten. Aber bei diesem Mann in der Geschichte scheint mir das nicht der Fall zu sein. Er redet zwar davon, dass er keinen Menschen hat, der ihm hilft und in den Teich hineinbringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und weil kein Mensch da ist, der das tut, deswegen liegt er nach 38 Jahren immer noch dort. Aber der Mann redet auch davon, dass er es selbst immer wieder versucht hat. Er sagt, wenn ich hinkomme, dann steigt ein anderer vor mir hinein. Er hat es versucht, aber er war eben leider zu spät. Die fehlenden anderen sind hier keine Ausrede und keine Rechtfertigung seiner Situation. Willst du gesund werden? Jesus eröffnet mit seiner Frage ja eine ganz neue Möglichkeit. Es ist doch nicht nur eine interessierte Nachfrage von Jesus über das Interesse des Mannes, sondern es ist zugleich ein Angebot der Heilung. Und wahrscheinlich hat der Mann das noch nicht mal ganz erfasst, was diese Frage Jesu bedeutet, welche Chance sie ihm eröffnet. Aber die Antwort zeigt für Jesus ganz klar, dass der Mann wirklich gesund werden will, dass er nicht an dem Gewohnten, an seinem Schicksal festhalten will, sondern dass er gesund werden möchte. Und Jesus heilt ihn. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und ich finde, hier ist das Evangelium in der Geschichte. Zum ersten Mal das Evangelium. Menschlich gesehen war die Lage hoffnungslos. Er kann sich selbst nicht helfen und es gab auch keinen anderen, der ihm helfen wollte. Aber Jesus hat ihn gefunden und hat ihm geholfen. Und das war auch das Schönste, was ich dieser Studentin auf der Freizeit sagen konnte. Obwohl diese Lage ganz schön bitter war, in der sie sich befand und ihre Situation ganz schön verfahren war, konnte ich ihr sagen, bei Jesus gibt es Heilung für dich. Und angesichts dieser geschilderten Probleme habe ich das erste Mal auch gemerkt, was das für eine tiefe Aussage ist, einem Menschen das zusagen zu dürfen von Gott her. Bei Jesus gibt es Heilung für dich. Es ist keine aussichtslose Situation. Die Heilung wird ein Prozess sein. Bei dieser Studentin mit Sicherheit. Oder vielleicht muss man besser sagen, eine Kombination aus Befreiung und Ringen. Aus Geschenk und Mühen. Es wird für sie nötig sein, auch anderen zu vergeben, den anderen, die an ihr schuldig geworden sind, damit sie selber heil werden kann. Und es wird für sie nötig sein, die Situation, in der sie sich befindet, zunächst einmal zu akzeptieren und von da aus Schritte loszugehen. Und nicht nur sich in Wünschen zu erschöpfen, dass es doch anders sein soll, aber letztlich irgendwie in einer Traumwelt zu bleiben. Jesus spricht ja später noch einmal mit dem Mann. Er findet ihn noch einmal im Tempel und sagt zu ihm noch etwas. Und da merkt man diese unterschiedlichen Schritte. Der erste Schritt war, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und dann hat ihm Jesus aber noch mehr zu sagen. Aber zunächst kommt mal der erste Schritt und dann kommt ein zweiter. Zunächst mal diesen ersten Schritt zu gehen, aufzustehen, das Bett zu nehmen. Und dann der zweite Schritt, auch Verantwortung für sich selbst wieder neu zu übernehmen. Der Mann soll sein Bett, was eher eine Matte ist und kein Bett, wie wir das haben, er soll das nehmen und gehen. Das kann natürlich ganz praktische Gründe haben, zum Beispiel den, dass er sein Bett ja weiterhin braucht. Aber ich glaube, dass da noch eine tiefere Wahrheit dahinter steckt. Er soll das, woran er bisher gefesselt war, jetzt in seine Hände nehmen. Er muss nicht mehr ausgeliefert sein, seinem Bett, sondern er soll darüber herrschen, was bisher über sein Leben geherrscht hat. Er soll und kann das, was ihn bisher bestimmt hat, aber auch nicht einfach dort an dem Ort zurücklassen. Er muss es tragen, er muss es mitnehmen. Aber sein Verhältnis dazu ist ein anderes geworden. Und seine Fähigkeit, dieses Bett auch tragen zu können. Heilung ist ein Prozess. In einer Zeit, wo in meinem Leben große Veränderungen nötig waren, da habe ich mich oft an einem Bibelwort festgehalten aus der Geschichte von der Heilung der 10 Aussätzigen. Da heißt es, als sie hingingen, wurden sie heil. Oder eine andere Übersetzung, unterwegs wurden sie heil. Und das drückt das noch einmal aus. Die Heilung geschieht nicht am Anfang, bevor sie den Weg beginnen, sondern sie beginnen den Weg und merken, dass dieser Weg ihr Heilungsweg ist. Heilung ist ein Prozess. Auf dem Weg liegt eine große Verheißung. Nimm dein Bett und geh hin. Willst du gesund werden? Unser Ja auf diese Frage ist Jesus wichtig. Das Ja ist wichtig, damit es wirkliche Heilung und Gesundwerden in unserem Leben geben kann. Jesus handelt nicht einfach an unserem eigenen Willen vorbei, sondern er möchte mit uns gemeinsam an uns arbeiten. Ich denke, das drückt auch etwas aus von einer Würde, die wir vor Gott haben, von einer ganz großen Wertschätzung, dass Jesus nicht ungefragt an uns irgendetwas tut und vollbringt und uns vor vollendete Tatsachen stellt, sondern dass wir einbezogen sind in sein Wirken und sein Handeln. Und der zweite Gedanke, die zweite Frage, darfst du dein Bett am Sabbat tragen? Nach der Heilungsgeschichte kommt dieser bedeutungsschwere Satz, es war aber an dem Tag Sabbat. Mit diesem Satz leitet Johannes in dieser Geschichte eine zweite Ebene ein. Eine zweite Ebene, wo es um die Auseinandersetzung Jesu mit den Juden geht, die sich aus dieser Heilung heraus ergibt. Und die nimmt im Johannesevangelium dann einen viel größeren Raum ein als die eigentliche Heilungsgeschichte. Das ganze Kapitel 5 ist dann noch eine Rede Jesu, wo er zu den Juden, zu den Pharisäern spricht. Das haben wir jetzt im Predigttext nicht gelesen. Und ich glaube, dass diese beiden Ebenen zusammenhängen, dass es da Parallelen gibt und möchte da ein paar dieser Parallelen zeigen. Als die Juden den Geheilten mit seiner Matratze sahen, mussten sie einschreiten. Du darfst dein Bett nicht tragen, es ist heute Sabbat. Der Sabbat hatte für die Juden ja eine hohe Bedeutung. Es war der Tag der Ruhe. Und die Begründung dieser Ruhe war, dass Gott selber an dem siebenten Tag geruht hat. Die Begründung war nicht einfach nur eine profane Begründung, es ist gut, sich mal auszuruhen, sondern im Vorbild hatte sein Vorbild in Gott. Und Gott hat es auch in seinem Gebot den Israeliten gegeben. Du sollst den Sabbat heiligen. Mit den Juden sind wahrscheinlich die Pharisäer gemeint, die sehr peinlich die Einhaltung des Gesetzes Gottes befolgten und auch bei anderen darauf achteten. Denn nach ihrem Verständnis hing von dem Einhalten der Gebote das Kommen des Reiches Gottes ab. Sie waren der Überzeugung, dass wenn Israel auch nur an einem einzigen Sabbat perfekt dieses Gebot Gottes einhalten würde, dann würde das Reich Gottes anbrechen. Dann würde der Messias kommen. Dann beginnt die ersehnte Zeit. Und nach diesem Reich Gottes sehnt sich ja jeder Jude. Und es ist verständlich, dass die Pharisäer sich so um den Sabbat bemühten. Die Bewegung der Pharisäer entstand ja schon eine ganze Zeit früher, nicht erst zur Zeit Jesu, sondern sie entstand nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft. Und die babylonische Gefangenschaft war ja eine Strafe Gottes, ein Handeln Gottes an seinem Volk, das ihm ungehorsam geworden ist, das den Bund, den es mit Gott geschlossen hatte, verlassen hat, dass Gott den Rücken gekehrt hat und weder auf sein Gebot noch auf die Propheten gehört hat. Und Gottes letzte Chance, sein Volk zur Besinnung zu bringen, war dies, dass es in die Hände von Feinden gegeben hat. Ein Ereignis, das bei den Juden tiefe Spuren zurückgelassen hat in ihrem Bewusstsein Und in Babylon dann fing es an, das Fragen, warum hat Gott das zugelassen? Warum müssen sie das erleben? Und es begann ein Eifer in der Erforschung der Heiligen Schrift, in der Erforschung der Propheten und des Alten Testamentes und ein Eifer um einen heiligen Lebensstil. Weil sie gemerkt haben, warum sie nach Babylon gekommen sind, dass es daran lag, dass sie den Bund Gottes verlassen hatten. Aber diese Frömmigkeit der Pharisäer, die wurde zu einem Selbstläufer. Es wurde im Laufe der Zeit ein System von Regeln und Forderungen und Satzungen und Vorschriften, die mehr und mehr zu einer Einengung wurden. Mehr und mehr nur noch eine Seite des Lebens im Blick hatte. Die Frage der Frömmigkeit, die Frage der Heiligkeit. Die Pharisäer waren zunehmend mehr bewegt von einer Angst, irgendetwas falsch zu machen, von einer Angst, Gott nicht zu genügen. Der Geheilte in unserer Geschichte, der wird wahrscheinlich ziemlich abrupt aus seiner Freude gerissen, als ihn die Pharisäer zurechtweisen, wegen seiner unerlaubten Tat, am Sabbat ein Bett zu tragen. Und er antwortet, wahrscheinlich hat er auch nicht sich groß Gedanken drüber gemacht in seiner Situation. Er hat sich einfach gefreut, dass er gesund geworden ist und hat doch nicht überlegt, ob Sabbat ist. Und ihm ist auch nicht aufgefallen, dass in Jerusalem an diesem Tag überhaupt niemand gearbeitet hat. Er hat sich einfach gefreut und sagt dann, der, der mich gesund gemacht hat, hat gesagt, ich soll das so machen. Und dann fragen die Pharisäer weiter und da merkt man etwas von ihrer Haltung. Sehr bezeichnend, was sie hier fragen. Sie reagieren überhaupt nicht auf die bezeugte Heilung. Sie registrieren das überhaupt nicht, dass da ein Mensch gesund geworden ist, dass ein Wunder geschehen ist von Gott. Sie können sich nicht mitfreuen, sie können nicht staunen über das, was geschehen ist und sie können Gott auch nicht loben, sondern sie haben nur Interesse an der Regelabweichung, an der Gesetzesübertretung und wer der Anstifter dieser ganzen Sache war. Und da erscheinen einem die Pharisäer ziemlich unmenschlich, kalt, unbarmherzig. Und Jesus sagt dann in der Rede, die sich anschließt, zu ihnen, ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Das ist das Problem der Pharisäer. Das war ihre Gottesvorstellung, dass Jesus, dass Gott ein strenger Gott ist, der genau auf die Einhaltung seiner Gesetze achtet. Und Jesus redet ganz anders von Gott als die Pharisäer. Jesus redet von Gott als dem Vater. Jesus redet davon, dass der Vater den Sohn lieb hat. Das ist das, was Jesus mit Gott verbindet, nicht die Angst, sondern die Liebe. Er redet davon, dass der Vater lebendig macht, nicht in einer Kälte und Starre, sondern ein Gott, der lebendig macht, der Tote auferweckt. Und er redet davon, dass der Vater niemand richtet, niemand verklagt, niemand das Gesetz so vorhält. Für die Pharisäer sind das Gesetz und die Satzungen so etwas geworden wie das Bett für den Kranken. Eine Fessel, die sie beherrscht und ihr Leben einschränkt. Sie haben nur noch die Heiligkeit im Blick, aber können sich nicht mehr freuen über eine Heilung, über die glückliche Seele eines geheilten Menschen. Und weil sie Gott so missverstehen, deswegen können sie auch Jesus nicht verstehen, wie er mit dem Gesetz umgeht. Und deswegen hassen sie Jesus, deswegen haben sie Lust, ihn umzubringen. Jesus, der aus einer Freiheit lebt, der sich der Liebe des Vaters gewiss ist, der die Werke des Vaters anschaut und dann das auch tut, was der Vater tut. Auch Jesus, der dann zu den Pharisäern sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Das will ich gar nicht. Jesus, der das Gesetz gebraucht, um das Leben zu fördern, um Leben zu ermöglichen. Und die Pharisäer, die in einer Ängstlichkeit gegenüber dem Gebot Gottes leben, in einer Unfreiheit, in einer Buchstabenpingeligkeit, Unbarmherzigkeit. Und ich denke, dass uns Johannes mit dieser Kombination, dass er diese Heilungsgeschichte und dann diese Haltung der Pharisäer, die Haltung der religiösen Menschen schildert, dass er uns auch im übertragenen Sinne sagen will, dass wir nicht an das Bett gefesselt sein sollen, sondern dass wir das Bett tragen sollen. Dass wir das Bett gebrauchen sollen, dass wir darüber herrschen sollen, nicht dass wir davon beherrscht werden. Paulus sagte, ihr seid zur Freiheit berufen, lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. So ist Gottes Wort nicht gemeint. Die Pharisäer gleichen irgendwie diesen Menschen an dem Teich Bethesda. Da heißt es, es waren viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte an dem Ort. Und die Pharisäer sind solche Menschen, die blind sind. Die blind sind für Gott. Jesus sagt auch in der Rede, ihr habt Gott nicht gesehen. Sie sind blind für Gott. Und deswegen sind sie auch lahm. Deswegen sind sie behindert. Deswegen sind sie ausgezehrt. Deswegen verausgaben sie ihre Kräfte, um heilig zu leben und empfangen gar nicht die Kraft dazu, es zu können. Menschen, die so von Gott denken wie diese Pharisäer, die sind keine guten Seelsorger, weil sie die Regungen der Seele nicht zulassen und nicht verstehen und dann auch nicht damit umzugehen wissen. Aber Jesus lebt aus der Liebe des himmlischen Vaters, und deswegen kann Jesus auch selbst lieben. Das ist seine Kraft und das ist seine Faszination und Anziehung, die so viele Menschen zu ihm treibt. Darfst du dein Bett am Sabbat tragen? Die Geschichte beginnt ja damit, dass es heißt, da war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und das zeigt uns von Jesus, dass er auch als frommer Jude gelebt hat. Und dass Jesus das Gesetz geachtet hat und die Tradition der Juden, das, was sich bewährt hat, geachtet hat. Und trotzdem hat er eine ganz andere Einstellung als die Pharisäer, die das Gesetz auch geachtet haben. Jesus ist gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und das ist sein Grundverständnis des Gesetzes, der Gebote Gottes. Sein Grundverständnis des Wortes Gottes. Darfst du am Sabbat dein Bett tragen? Wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann müssen wir uns einfach Jesus selbst anschauen. Die Werke Jesu anschauen und das hören, was Jesus sagt, dass er den Vater ansieht. Dass das, was er tut, aus der Liebe herauskommt, aus dem Erbarmen, was er beim Vater sieht, aus dem Nicht-Verklagen, was er vom Vater gelernt hat, aus dem Lebendigmachen, wozu der Vater auch ihm die Kraft gegeben hat. Darfst du dein Bett am Sabbat tragen? Jesus sagt, ja, du darfst. Was ist unsere Haltung dem Wort Gottes gegenüber? Wie gehen wir mit dem um, was wir in der Bibel lesen? Ist es ein Bett, auf dem wir gefesselt sind? Oder ist es ein Bett, was wir in unseren Händen tragen und so gebrauchen können, wozu es auch gedacht ist? Zum Leben, zur vollen Genüge. Willst du gesund werden? Das ist eine Frage, die wir beantworten müssen. wo wir nach unserem eigenen Herzen und Wollen fragen müssen. Darfst du dein Bett am Sabbat tragen, ist eine Frage, die Jesus für uns beantwortet, indem er uns auf den Vater verweist. Amen.